Kapitel 30 von 2. Mose. Der Räuchaltar. Gab ja zwei Altäre, Brandopferaltar und Räuchaltar. Brandopferaltar draußen genau vor dem Eingang, zuerst zum Brandopferaltar, da wo Sünde zunichte gemacht wird, durch dem, dass ein Tier geschlachtet wird, verblutet wird. Wir haben gesehen, wie die Priester sogar ihre Hand auf den Haupt, auf den Kopf des Stieres legen müssten, beziehungsweise des Widders. Sie sahen es und sie spürten es, was Sünde tut. Sünde tötet. Gott hasst die Sünde, liebt aber den Sünder. Und er hasst die Sünde, weil Sünde tötet. Das sagt uns auch Jakobus. Der Sünde soll, Paulus in Römer ist, der Tod. Und das haben die krass mitgekommen. Und für sie persönlich wurde geopfert. Auch der hohe Priester, alle müssen das sehen und spüren. Sie hatten eine Verantwortung über das ganze Volk. Und mussten begreifen, dass sie nur Gott dienen konnten durch Vergebung. Nur Gott begegnen konnten in der Stiftshütte bis hin zu Heiligste und Allerheiligste. Nur durch das Opfer, anders nicht. Eine göttliche Ordnung, die nicht missachtet werden dürfte. Und sie müssten erst für sich opfern. Sie müssten gesalbt und eingesetzt werden. Sie müssten sich waschen mit Wasser. Aus das ehrene Meer. Herrn. Und dann erst waren sie fürs Volk als so wichtig. Wenn du als Christ jemand begegnest und das Evangelium bringst, wenn du von Sünde sprichst, dass du nie vergisst, dass du selber ein Sünder bist, warst, verloren, dass du selber verfinstert warst, als Gott dir sein Licht noch nicht gebracht hatte. Dürfen wir nie vergessen, und die Priester dürften nie vergessen, dass sie einer vom Volk sind. Sie hatten einen Dienst, aber wegen ihr Dienst dürfen die sich nichts einbilden. So wichtig. Wir haben die Stiftshütte, das unser Herrn Jesus Christus darstellt. Jetzt schon Wochen studiert und sind immer noch dabei, auch heute Morgen. Hoffentlich ist es nicht langweilig. Wenn es langweilig ist, dann vergib mir. Dann liegt es an mir. Und nur an mir und mein Versagen. Denn das mit der Stiftshütte und Jesus Christus, das ist solch eine wunderbare Wahrheit. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Mysterium. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ein Mysterium. Etwas Gewaltiges, Großes. Du kannst dein Leben darüber nachdenken und wirst das nie ausschöpfen. Gott wird dir zeigen, immer wieder zeigen, Neues, mehr Tiefe, mehr Höhe, mehr Weite. Gott ist so groß und man sieht Gott und seinen Sohn Jesus Christus, der uns verheißen oder unsere Geschwister im Alten Testament verheißen wurde. in der Stiftshütte. Und alles, was darin passiert, die ganze Bewegung, die Geräte, die Priester, deren Leben. Und wir sind heute Morgen in Kapitel 30 von 2. Mose bei dem Räuchaltar. Und Gott spricht zu Mose und sagt, du sollst auch ein Räuchaltar machen aus Akazienholz. Warum es Akazienholz ist, haben wir gesehen, wenn du nicht dabei warst, bestell dir eine Kassette. Und wenn du kein Geld hast, dann bezahle ich es dir gerne aus der Gemeindekasse. Eine Elle lang und ebenso breit, viereckig und 2 Ellen hoch mit seinen Hörnern. Ellen, 50 Zentimeter, also die Maßen habt ihr so ein bisschen. So eine kleine goldene Säule, also hölzerne Säule aus Akazienholz, überzogen mit Gold. Und du sollst ihn mit feinen Golde überziehen, seine Platte, seine Wände ringsherum und seine Hörner und sollst einen Kranz von Gold ringsherum machen. Nicht nur die Stiftshütte als solches, nicht nur das Brandopferaltar, sondern alle Geräte sprechen von und über Jesus. Und hier auch im Räuchaltar sehen wir die Krone, die Dornenkrone, die Krone aber auch als König. Darunter war ja Holz, dorniges Holz, Akazienholz. Wir sehen ihn hier als Fürbitte. Unser Fürbitter, Jesus Christus, der König, tut Fürbitte für dich und für mich ständig vor Gott, dem Vater. Diese ganze Gebete, die du gesprochen hast, solange du gläubig bist und vielleicht sogar vorher noch, wo du zu Gott geschrien hast, die bringt Jesus zum Vater. Dann das, was wir so uns zusammenreimen hier unten an Gebete, das ist ein ziemliches Durcheinander. Jesus filtert das aus. Unser Papa, der Vater, sagt, was erzählt er da unten? Das verstehe ich aber nicht. Warte mal, Papa, ich erkläre dir, was er eigentlich will und meint. Ich war ja auch Mensch und ich kenne diese Schwachköpfe da unten. Er meint es eigentlich so, oh, danke, mein Sohn. Willst du, dass Juden bitte für ihn tun? Ja, gerne will ich das, jetzt, wo ich weiß, was er eigentlich will. Das ist der König, der Auferstandene, neben dem Vater. Er erinnert ihn ständig an uns. So sehen wir Christus hier auch in der Gestaltung des Räucheraltars. Und 2 goldene Ringe unter dem Kranz zu beiden Seiten, dass man Stangen hineintue und ihn damit trage. Jesus tut Fürbitte für uns schon im Voraus. Uns wurde gelehrt, dass wir beten sollten im Voraus. Bewahre mich vor dem, was kommt, was kommen könnte. Wie machen wir das? Wir vergessen das Gebet und schreien, wenn wir bis über beide Ohren in der Scheiße stecken. Dann schreien wir. Wir könnten uns unheimlich viel ersparen, wenn wir dieses Räucheraltar heraus, also vor uns her, sehen könnten. Wenn wir begreifen könnten, dass Jesus ist da unten und wartet, nur unsere Stimme zu hören. Unsere Stimmen, unsere Gebete sind ihm im Altar ein Wohlgeruch. Der Vater freut sich über die Stimmen, seine Kinder. Ich habe 7 Kinder. Die Stimmen von 2 höre ich ganz selten nur am Telefon. Die anderen 5 öfters. 3 davon sehr oft zu Hause. Und ich bringe meine Kinder öfters in die Stadt oder nach Hause. Und oft sitze ich mit meinen Kindern alleine im Auto. Und sie sind ja nun keine 4 oder 5 Jahre alt mehr, sondern sie sind inzwischen 18, 19, 20. Und wer Kinder hat, die nun schon so alt sind, kennt diese Phase, wo sie nicht viel erzählen. Und ich brauche 20 Minuten, wenn ich gut drauf bin, von Norden bis zum Hauptbahnhof. Und in diese 20 Minuten höre ich die Stimme meines Sohnes oder meiner Tochter. Und ich freue mich darüber. Aber manchmal ist es so, sie sitzen da, gerade die jungen Erwachsenen und dies, und sagen mir kein Wort. Ich denke, Jesus, ich will sie nicht anmachen. Ich möchte so gern hören. Was denkt er jetzt? Was denkt mein Sohn jetzt? Wo sind seine Gedanken? Hat er Sorge? Tut ihm was weh? Hat er irgendeine Not? Und oft sage ich, hey, erzählt mal was. Hab dich lieb. Sag doch was. Wie geht's dir? Hast du Sorgen, was macht die Schule? Wenn es uns so geht als Eltern, wie sehr viel geht es ihm darum. Aber wir machen den Mund, wir empfangen nicht, weil wir nicht beten. Wir reden mit ihm gar nicht. Unsere Gebete sind ein Wohlgeruch. Oh Mann, da sind Hörner drin an diesem Altar, dass du die festhalten kannst und sagen, im Namen Jesus, Vater, hilf mir. Die Not ist so groß, aber wir kriegen die Klappe nicht auf. Wir sind ja so stolz. Wir kriegen das selber in den Griff. Und er meint, er merkt das nicht. Er hat so eine Kleinigkeit, boah, ist Gott, damit ärgern dieser große Gott, damit stört, sag ihm das. Mag es noch so klein sein, so nichtig, gerade in den kleinen Dingen zeigt er dir seine Größe. Dass er nichts übersieht, auch nichts, was weh tut. Entschuldigt, schrecklich. Bin anscheinend schon beim Becken hier, es läuft alles, Nase und Augen. Und du sollst ihn setzen vor der Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, und vor den Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, wo ich dir begegnen werde. Links, wir haben es ja gesehen, Menora, rechts die Brote. Die 12 Brote. 6 und 6. Nebeneinander. Mittendrin, da ist the curtain. Dieser Vorhang davor. Aber wir wissen, was hinter dem Vorhang ist. Und wir wissen ganz genau, wo es steht. Ziemlich mittendrin. Menora. Dieser kleine Tisch mit den Broten. Und in der Mitte, die Fürbitte, genau vor dem Gnadenthron. Der Priester kann es nicht sehen, aber er weiß, dass es da ist. Kennst du das? Betest, hört Gott überhaupt? Vielleicht hört er gar nicht. Vielleicht schläft Gott. Vielleicht hat er einen Feiertag. Vielleicht kümmert es ihn gar nicht. Ich sag dir, ihm kümmert und bewegt alles, was dich bewegt und darüber hinaus. Und er sieht Dinge, die du nicht siehst in deinem Leben, die ihm sehr bewegen. Natürlich für uns im Neuen Testament ist diese Decke ja nicht mehr da. Es ist aufgerissen worden. Wir sehen diesen Christus, der hohe Priester, der uns bis zum Tod geliebt hat und unsere Sünde getragen hat. Für uns, wir können das sehen. Unsere Geschwister im Alten Testament, die konnten wir schauen zurück. Die haben versucht, es sich vorzustellen. Und es war so abstrakt und so schwer, gerade für Ne? Der normale Jude, und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk, jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Auch beim Öl ist das das Beste. Gutes Öl. Da ist ein Rezept und er muss genau verfolgt werden. Genauestens, bis auf ein Gramm, werden wir noch lesen. Hier ist diese Ordnung immer wieder da. Luther schreibt ein gutes Räucherwerk. King James übersetzt sweet, wohlriechendes. Nun haben wir hier das Wohlriechende, das, was Gott Freude macht. Das wohlriechende Altar, das Brandopferaltar, wie das ausgesehen hat und wie das gerochen mag. Hammack. Grausam. Wer in Indien gewesen ist oder auch in anderen asiatischen Ländern, der weiß das. Ob das Indien ist, vielleicht auch, ich bin noch nie in Thailand gewesen, Indonesien, aber mit den ganzen Opfern und mit der ganzen Kultur und mit der Hitze und Feuchtigkeit und der Unordnung auf den Straßen, der ganze Müll, was nicht weggeschafft wird, der ganze Dreck. Das ist so was von übel, das riecht so schlimm. Aber du kommst in so einen Laden rein, wo der Hindu-Besitzer gerade Rauchopfer bringt. Oh, ist herrlich. Viele von uns haben früher Räucherstäbchen gehabt, deswegen lacht der Markus wahrscheinlich auch zu Hause. Wenn ich mich recht erinnere, meine ich bei ihm welche gesehen zu haben. Es gibt auch Geschwister, die heute noch Rauchopfer bringen. Aber es ist nicht so wohlriechend und wohltuend. Und für sie wollen wir auch beten, wie für Rosemary und Maria und Jesse. Aber es ist echt herrlich, in so einen Laden hineinzugehen, wo alles geordnet ist und Rauchopfer gebracht wird. Das ist wirklich angenehm. Da ich atme tief ein und bleibe, solange es geht. Und wenn ich Dinge kaufen muss, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich nicht wieder zurück will in den Schmutz und den Dreck und den Gestank. Das kriegst du ganz krass mit. Wisst ihr, Gott hat das wahnsinnig was gekostet da. Am Brandopfer. Sein Sohn. Das ist eine schmerzhafte Sache für ihn gewesen und für seinen Sohn. Aber wenn wir nur durchdringen, uns reinigen, da an den Becken und zum Rauchopferaltar kommen und Gott Dank bringen, das wäre zum Wohlgeruch. Es hat sich gelohnt. Da ist noch einer, der mich liebt und mir sein Leben geweiht hat, weil ich ihm das Leben meines Sohnes gegeben habe. Das tut gut. Von Tag zu Tag wird Jesus Leben wertvoller da oben. Es bekehren sich ständig Menschen. Und die Priester haben hier gedient, Tag und Nacht. Wie auch Jesus. Große Dinge hat er getan, als er unten auf Erden war. Der hohe Priester. Menschen vom Tod auferweckt, Menschen geheilt. So viele zum Vater geführt. Und dennoch sagt er, und wir dürfen das nicht vergessen, als kleine Priesterinnen und große Priester. Ich meine jetzt nicht, dass alle Frauen kleine Priesterinnen, nein, ich meine kleine Mädchen, die aus dem Geist geboren sind, unsere Töchter, die Gott dienen als Priesterin, unsere wunderbare Frauen, die Priester vor Gott sind. Männer und alle miteinander sind wir Priester hier. Die Priester sind wo? In der Stiftshütte, die neutestamentliche Gemeinde. Jesus sagt, ich in euch und ihr in mir. Begreifen wir da, was da wirklich abgeht? Was das für Geheimnisse sind? Ich bin in ihm ein Priester. Und er ist in mir, das ist die Stiftshütte. Und er sagt noch dazu, und wir im Vater. Die Stiftshütte bringt uns zu Gott, ins Allerheiligste hinein. Oder glaubst du nicht, dass du Priester bist? Du bist es nicht würdig. Da hast du recht, das war dein erster Gedanke. Aber er hat dich würdig gemacht. Und er hält dich für würdig. Also sag bitte nicht, du seist nicht würdig, denn wenn du das sagst, machst du sein Werk, nicht dein Werk, sein Werk zunichte. Er hat ein vollkommenes Werk für dich vollbracht und du bist Priesterin und du bist Priester. Wenn wir in ihm sind und er in uns, und gerade dahin möchte ich ganz kurz, Johannes 14, der Johnny, der liebte Jesus so sehr. Johnny war derjenige, der seinen Kopf an seine Brust legte. Die andere hat gesagt, das ist vielleicht ein Radfahrer, ein schmalziger Typ. Will sich ranmachen an Jesus. Der will uns in mir leben, lieben als wir. Ja, die Konkurrenz war da. Liest im Neuen Testament, solche Gedanken haben die gehabt. Aber Johannes hat gedacht, die sollen doch denken, was sie wollen. Ich hab dich lieb, Jesus. Ich lehne mich bei dir an und es sollen alle wissen, dass ich dich liebe. Und er spricht ja, dieses Kapitel 15 in Johannes, wir lesen 14, aber ich spreche von 15. Wir werden 14 lesen, aber ich spreche von 15. Es geht immer nur darum, ich in dir und du in mir und wir in ihm. Ständig. Jesus Christus als der Weinstock. Die Stiftshütte. Wir als Priester in die Stiftshütte. Was machen wir? Wir reinigen uns, kommen zum Rauchaltar, beten ihm an und dürfen im Neuen Testament und hindurch alle miteinander ins Allerheiligste, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dann sagt er, bleibt in mir, bleibt in der Liebe. Wenn ihr meine Ordnung, und heute Morgen geht es auch um Ordnung hier, wenn ihr meine Gebote haltet, meine Ordnung haltet, so bleibt ihr in meine Liebe. Harmonie, Einklang mit Gott, dann bin ich in ihm. Und entweder ist mein Leben in Einklang mit Gott, und ich bin in ihm erfüllt und glücklich und zufrieden, oder ich bin es nicht. Ich bin, wir sagen, daneben. Manchmal sind wir doch total daneben. So sehr daneben, dass wir den falschen Geist haben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in mir. Ich kann das ganz nüchtern ermessen. Was habe ich heute getan? Was bewegt mich? Wo komme ich her? Heute Morgen, seitdem ich wach bin, wo stehe ich jetzt? Dann weiß ich, ob ich in Jesus bin oder nicht. Das ist eine ganz nüchterne Sache. Das Wort Gottes ist ein Maß. Spricht über die Früchte des Geistes. Wenn du im Geist bist, dann wirst du diese Früchte bringen und nicht die andere. Und wenn du die anderen bringst, dann bist du eben nicht im Geist. Du wandelst im Fleisch, du magst ein Kind Gottes sein, aber bist nur gut drauf und nicht vom Geist getrieben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meine Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seine Liebe und so weiter. Aber wir wollten ja zu Kapitel 14. Vers 12 bis 19 lesen wir. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größer als diese tun. Jetzt haben wir die Priester hier im Tempel, sie wirken Tag und Nacht, sind sie da für das Volk. Christus kam und er war für uns Tag und Nacht da, ganz. Er hat sich ganz geopfert für dich und für mich. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, und er wird noch größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Dieser Vers hier wird oft missbraucht. Was bedeutet größere Dinge? Eins möchte ich jetzt erstmal feststellen am Hand des Textes. Es steht nicht andere Dinge. Viele machen also so viel religiöses Müll und suchen eine Bibelstelle, womit sie es begründen können. Jesus meint hier nicht irgendein Affentheater. Er meint die Dinge, die er getan hat, das ist größer. Nicht andere Dinge, größere Dinge. Dieselben im großen Maße. Okay? Er sagt, denn ich gehe zum Vater. Er bezieht sich hier auf etwas. Was passiert, wenn er zum Vater geht? Und was kann nicht passieren, wenn er nicht zum Vater geht? Oder wenn er noch nicht geht? Freut euch, dass ich gehe, denn ich sende euch. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Größe, das Größere. Durch den Heiligen Geist werden wir größere Dinge tun, als die, die Christus tat hier auf Erden. Stell dir jetzt mal vor, jetzt im Moment schläft Rosemary. Du kannst jetzt für Rosemary beten, während sie schläft. Du kannst sie segnen, du kannst um Kraft bitten, diese schwere Zeit auch für Bill. Sie werden wach. Die ganze Gemeinde da in Rochester wird wach. Wir gehen ins Bett und sie beten für uns. Wenn ich morgens um 6 wach werde, betet Sumitra schon 4 Stunden für mich und für diese elende Gemeinde. Er betet, während ich noch schlafe. Kinder in den Kinderheimen beten für euch. Während wir schlafen, werden Menschen geheilt. Während wir schlafen, bekehren sich 10 von Tausende von Menschen in Asien. Auf der anderen Seite der Welt. Das Evangelium wird in Tausende von Sprachen, Hunderte, sind mehr als Hunderte, sind auch ein paar tausend Sprachen verkündigt. Das geschah nicht zu Jesus Zeiten. Seht ihr, was größer ist? Was viel größer ist, was Jesus durch uns tut. Sein Leib, wir, die Stiftshütte. Das sind gewaltig große Dinge für mich. Das Evangelium wird in Hunderten von Sprachen gesprochen. Menschen bekehren sich, während ich schlafe. 10 von Tausenden und ich werde morgens wach. Mann, wenn ich nur das kapiere, was ich springe aus dem Bett. Und bete Gott, Herr, ich danke dir. Ich sag dir, du magst sagen, es stimmt nicht, ich kann es sagen, es stimmt. Es ist nachweisbar. Es ist Realität. Ist das nicht gewaltig groß mit der Stiftshütte? mit Jesus Christus und auch jetzt diese, denn wir sind ja sein Leib hier auf Erden. Das ist dieses Mysterium. Das sind diese größere Dinge. Und was ihr bittet, werdet in meinem Namen. Stellt euch mal vor, dieses Rauchaltar. Was ihr bittet in meinem Namen. Wobei, man muss auch verstehen, was er damit meint. Damit meint er nicht Urlaub auf Mallorca, ein Mercedes, verstehst du, und eine andere Schwiegermutter. Das meint er nicht. In meinem Namen heißt, wisst ihr, in meinem Namen, ich passe schon auf. Ich habe meinen Namen auf einen Zettel mal geschrieben, ich habe es unterschrieben in meinen Namen und da habe ich 9 Jahre gedient in der britischen Armee. Und das war die Hölle auf Erden. Und das mache ich nie wieder. Wenn ich heute was unterschreibe, dann lese ich es mir genauestens durch. In meinem Namen heißt was Jesus, das, was er für gut hält, das, was er unterschreiben würde, jetzt ganz plump formuliert. Plump, aber verständlich. Um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. In Jakobus sagt er, ihr bittet erstmal gar nichts. Und wenn ihr dann bittet, bittet ihr für das Falsche. Ihr müsst lernen, das Rechte zu sehen und für das, was richtig ist, was euch zum Segen wird, zu bitten. Dann kann ich das alles erhören. Das ist, was hier gemeint ist. Das wird aber auch missbraucht von den Irrlehrern. Die sagen, ja, du musst es nur visualisieren. Und wenn du das siehst, dann musst du es für dich in Anspruch nehmen und dann kriegst du, was du willst. Das tut unser Gott nicht. Gut, zurück zum Text. 2. Mose 30. Dieses Räucherwerk, Räucheraltar. Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk. Jeden Morgen, wenn er die Lampe zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk darauf tun, auch kein Brandopfer, Speisopfer oder Trankopfer darauf opfern. Und Aaron und so weiter. Kein fremdes, ein süßes. Das, was Gott gebührt, das, was sein Wille entspricht. Kein fremdes Gedankengut, kein heidnisches Gedankengut, nichts, was sein Wille, sein Reich und seine Ehre nicht entspricht. Davon nichts, bitteschön. Wir lesen, macht doch einen Sprung zu Vers 33, da geht es um die Salbe. Und in Vers 23, von 30, Kapitel 30 von 2. Mose, steht, nimm dir die beste Spezerei, die edelste Möhre, ne, Möhren sind das nicht, ne? 500 Lot und Zimt, das kenne ich, gerade jetzt zu Weihnachten, die Hälfte davon 250 und Kalmus auch 250 Lot und Kassia, kennen wir auch, 500 nach dem Gewicht des Heiligtums und eine Kanne Olivenöl. Da sind genau abgemessene Zutaten. Da ist eine genaue Ordnung da. Bis auf ein Milligramm. Jetzt lesen wir in Vers 33. Wer solche Salbe macht oder einen Unberufenen davon gibt, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Wenn du dich nicht bei der Herstellung und bei der Anwendung an Gottes Ordnung hältst, dann wird's schwierig. Lass uns mal aufschlagen, da steht was in 3. Mose. Hoffentlich finde ich das, ich habe es mir dachte ich notiert, aber wohl doch nicht. 3. Mose 10. Die ersten Verse. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer, etwas zurechtgebasteltes mit ihren eigenen Pfannen vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Seht ihr, wie wichtig das ist mit dem Dienst der Priester? Dass sie Gott in Gehorsam dienten. Das ist so einfach, weißt du, man fragt in der Gemeinde, hier Alter, kannst du mir helfen, da ist eine Not, du sagst doch schon monatelang, du suchst eine Aufgabe. Und derjenige sagt, ja, aber nur wenn ich das machen kann, wie ich es will. Das gibt es so oft. Wisst ihr, was das ist? Mir muss das gesagt werden, mehr als einmal als Missionar. Das ist Stolz und Eigensinnigkeit. Das hat nichts mit Dienst zu tun. Ein Diener fügt sich der Ordnung. Ein Diener sagt, ja Herr, und wie soll ich das tun? Seht ihr, das ist Überheblichkeit und Anmaßung. Und die Priester hatten ständig diese Probleme. Eli mit seinen Söhnen, die waren ja so heftig drauf. Und Gott hatte ihn angesprochen, er hat gesagt, das mit deinen Söhnen, das geht so nicht mehr weiter. Und Eli sprach und sagte, liebe Jungs, warum macht ihr das denn so? Ein richtiger Hampelmann, unser großer Bruder Eli. Wenn ihr es mir nicht glaubt, schlagen wir das gleich auf. In Kapitel 2 von 1. Samuel steht, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragen nichts nach dem Herrn, nach seine Wege, nach seine Weisungen, nach seiner Ordnung. Da fragen die nicht, die haben ihre eigene Sache gemacht. Und steht dann, ich mache einen Sprung, und wenn das Fleisch kochte und hatten sie ein Gabel mit 3 Zacken, interessant, ne, in seiner Hand und stieß, das ist Vers 14 von Kapitel 2, den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm er für sich, für die Priester und für sich. Und in Vers 18, ich mache Sprünge, weil wir das gar nicht alles lesen können, Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Hier, guck mal, sie sind ruchlose Männer, Männer, die in ihrer eigenen Ordnung leben. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz und so weiter. Und er wird zu Eli geschickt und schickt. Und Vers 22. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, das sind die Priester, heftig drauf, wa? Wahnsinn. Das sind Priester, das sind religiöse Männer. Versteht ihr? Die tun andere Dinge. Die tun nicht größere Dinge, die tun andere Dinge. Die ziehen ihre Mäntel aus, ne, und schmeißen das über der Gemeinde und sie sagen, nehmt den Heiligen Geist. Das ist das hier. Hier geht es drum. Ganz genau, sie leben nicht in der Ordnung Gottes. Es geht um mich, um meine Ehre und dass ich mich verherrliche. Das sind keine Priester, die untergeordnet sind, die sich bewegen in Christus. Ich in dir und du in mir und wir in dem Vater. Das ist das gar nicht. Sie leben außerhalb. Sie benutzen das Evangelium. Sie sind aber keine wahren Diener. Und dann spricht Eli zu seinen Söhnen. Viele sagen zu mir, warum bist du so hart mit deinen Kindern, Peter? Ich bin vielleicht hart, aber nicht lieblos, denn mir tut es weh. Aber wisst ihr, wenn du eine Aufgabe hast, eine Gemeinde, wo du Verantwortung hast, Menschen gucken auf deine Kinder und deine Familie, auf dein Leben und auf deine Frau und deine Kinder. Ob deine Frau geliebt wird, ob sie glücklich ist und ob deine Kinder ordentlich leben in der Gemeinde und draußen in der Welt, da gucken die drauf. Und Eli hatte seine Kinder nicht im Griff. Und sie waren Priester, er und sie waren Priester. Warum tut ihr solche böse Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Das ist Elis Wort an seine Kinder. Er hätte sie richtig mal in Hintern treten müssen. Er sagt, nicht doch meine Söhne. Steht da geschrieben, Vers 24. Habt ihr das gehört? Das macht mich rasend. Bist du im Supermarkt oder im Kaufhaus und die kleinen Kinder spucken und grapschen die Bonbons an und ziehen sie runter und es läuft alles auf dem Boden, kiloweise. Sie haben ihre Hände im Käse und in der Wurst und begrapschen alles. Nicht doch, mein Kind. Oder? Wärst du nicht rasend, wenn du das siehst? Nicht, dass ich meine, wir sollten unsere Kinder verprügeln. Nein. Wenn wir sie richtig erziehen würden, wäre das überhaupt nicht nötig. Nur ganz fest anfassen, im Arm nehmen, hab dich lieb, das ist nicht gut. Küsschen und die Sache ist, kann ich dir eins kaufen? Hier hast du eins. Verstehst du? Aber das ist das genau hier. Nicht doch, meine Söhne. Hey, das sind große Brocken, das sind Zuhälter, sind das. Sag das mal ans Türhalter, am Steintor, da kriegst du eine vor die Fresse. Da ruhst im Geist. Guck mal hier. Vers 29. Nicht lästern, Peter will. Mittendrin. Oder lese mal 29. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer? Und wisst ihr, wenn wir die Ordnung Gottes nicht halten, dann treten wir Gott mit Füßen. Begreifen wir, da weicht der Heilige Geist. Wenn ich begreife, dass es gar nicht auf mich ankommt, sondern nur auf Gott und Gott alleine und dass ich lediglich ein Wurm bin, wie David sagt, ein armer Diener, dann füge ich mich. Warum? Weil ich kann sowieso nichts tun und leisten. Ich bin nur ein Handlanger. Ich bin der Handlanger des Heiligen Geistes. Und wenn ich das begriffen habe, dann wirkt der Heilige Geist entsprechend. Es sind diese großen Macher, die Leute anpusten und ihre Jacken werfen und Schweißtücher verkaufen. Die Menschen angeblich heilen. Und das Komische ist dabei, kaum geht die Jacke durch die Luft, da strecken sich alle danach aus. Und ja, warst du gestern da? Mann, da geht was ab. Wieso ist es in eurer Gemeinde nicht so? Wieso passiert es bei euch nicht? Wieso sind keine Wunder? Diese Gemeinde ist voller Wunder. Und ich bin eins davon. Das Größte. Weil ich Schwein war und Mensch geworden bin. Das sind die Wunder. Er sagt, warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich? Seht ihr? Mann, das ist ein Wort für die Erziehung, oder? Wenn wir Ja zu unseren Söhnen und wissen ganz genau, wir sollten Nein sagen. Dann Gott sagt zu uns, du ehrst deine Kinder mehr als mir. Aber in der Gemeinde singst du, großer Herr, ich liebe dich, du bist mein Herr, ich lege mich hin, ich opfer mich. Ich will dir gehorsam sein. Und zu Hause haben wir unsere Kinder nicht im Griff. Und das setzt sich fort. Aber, lies mal, der Kapitel ist interessant, auch was Eli erntet da. Zurück zum Text in 2. Mose für ein paar Minuten. Kapitel 30. Jetzt haben wir gesehen, den Räucherwerk, das Räucheraltar, ein Wohlgeruch, unsere Gebete, unsere Fürbitte betet ohne Unterlass. Wisst ihr, Kinder oder Geschwister, entschuldigt, Geschwister, das ist so einfach. Es ist so schwer, weil es so einfach ist. Kennt ihr das Beten im Geist? Das ist, wenn du etwa 2 Meter über dem Boden schwebst. Nee, überhaupt nicht. Und in Zungen betest, kann sein. Das Schweben nicht, aber das Zungenbeten vielleicht. Weißt du, was Beten ohne Unterlass ist? Wenn du im Auto sitzt, bist auf dem Weg zur Arbeit und der Heilige Geist erinnert dich an irgendeinen Bruder oder eine Schwester in Not und du sagst, Herr, ich segne jetzt meinen Bruder in deinem Namen. Ich bitte dich, dass du ihm begegnest, dass du ihn befreist von Angst. Ich danke dir, dass du treu bist, dass er mit dir in ein Joch ist. Schenk, dass er begreift, dass die Last nicht so schwer ist. Tröste du ihm, Geist Gottes. Ich danke dir dafür. Amen. Und da fährst du noch ein paar Meter und plötzlich ist jemand anders im Kopf. Du sitzt bei der Arbeit, schraubst irgendwas und Gott erinnert dich an jemand. Und du sprichst ein kurzes Gebet. Das ist Beten ohne. Ist sowas von stinknormal. Nach außen hin merkt man, da sieht man das gar nicht. Es ist etwas, was im Herzen, tiefsten, innersten der Stiftshütte geschieht. Ein Rauchopfer. Altar. Und das sind Dinge, die ein Wohlgeruch sind in Gottes Augen. Er freut sich, er springt und tanzt, wenn du mit ihm redest. Er dreht durch. Nee, tut er nicht. Gott dreht nicht durch. Dann haben wir vom Vers 11 bis 16 die Steuer für das Heiligtum. Und ich möchte nicht über Zehnten reden, ich möchte auch nicht über Steuern reden, weil ich weiß, dass es euch nicht passt. Und da ich das nur sagen will, was euch passt, überspringe ich jetzt diese Verse. Denn ich möchte gern das sagen, wonach eure Ohren jucken. Es ist ja Weihnachten und ihr habt gerade ein 13. Monatsgehalt gekriegt. Also das Opfer heute Morgen musste doppelt so hoch gewesen sein. Wenn es nicht geschehen ist, ist es schon längst zu spät. Also du brauchst nicht mehr Buße zu tun. Wir können die Körbe nochmal ausstellen. Aber hier geht es nicht um Zehnten, hier geht es um Steuer. Und hier geht es, wir haben diese ganzen Zutaten gelesen, fürs Räucherwerk, fürs Öl, das Mehl für die Brote, und alles andere, die ganzen Gewürze, da muss ein bisschen Geld, das sind kleine Beträge. Es ist die Hälfte eines Talers. Vers 15 sagt Gott Mose, der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Taler. Da soll mir sagen, Gott ist ein Kommunist oder Sozialist. Der Reiche und der Arme. Der Reiche soll nicht mehr und der Arme nicht weniger. Warum kann Gott das denn sagen? Wisst ihr, hier geht es um einen Dienst in der Stiftshütte. Da, wo es um Reinigung, um Vergebung und wo der Priester seinen Dienst vor Gott tut fürs ganze Volk. Dienst der Fürbitte. Und in diese Welt, ob reich oder arm, sind wir alle schuldig im selben Maße. Da kann der Reiche nicht kommen und sagen, hier, ich gebe dir doppelt so viel, drück ein Auge zu. Der Arme kann nicht kommen und sagen, ich habe nichts. Ich kann es nicht zahlen. Warum? Weil der Herr sagt, ich gebe es dir 100-fach zurück. Hier werden alle gleich behandelt. Die Jünger sprechen, Paulus spricht darüber im Neuen Testament, wenn jemand, der reich ist, kommt und du sagst, bitte sitz dich hier vorne, das ist falsch. Gott tut das und liebt das nicht. Bringt den Armen, die nichts haben. Verstehst du, viele Gemeinden sind auf die Reichen in der Gemeinde eingestellt. Ja, da wächst mir Knete rüber. Zu denen müssen wir klatschen und Ja sagen. Die Armen, die sollen die Toiletten putzen. Da sind die Methoden und Wege der Welt. In der Gemeinde gibt es keinen Unterschied. Wisst ihr, egal, ob du Ingenieur bist oder Ärztin oder Anwalt oder Student oder ob du in der Passerelle geschlafen hast gestern Nacht, vor Gott sind wir gleich. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und wenn du einen ausgezeichneten Beruf hast, eine tolle Ausbildung, danke Gott, dann das ist nicht auf dein Mist gewachsen. Komm zum Rauchaltar damit. Gib Gott, was Gott gebührt. Dann gibt es vom Vers 17 bis 21 das kupferne Becken. Hier geht es ständig um Waschen, oder? Und das ist nicht so, dass die Priester sich dahin gehockt haben, wie wir das sehen in Indien, so na, mit ihrem Tuch, so zwischen die Beine und um die Taille und dann Wasser und Seife. Nie. Das war letzten Endes, der Kupferbecken war da für Hände und Füße. Wo war das Blut? Auf Ohren, auf Daumen war das, ne? Und Zeh. Es geht darum, ne, dass sie gereinigt sind für all dem, was sie tun. Was sagt uns Paulus in Thessaloniker? Er hebt was? Schmutzige Hände. Johannes sagt, wenn jemand sagt, dass er nicht sündigt, er ist ein Lügner. Ständig waschen, bevor ich zum Altar komme, bevor die Ältesten Krankengebet, diesen Dienst des Krankengebets machen. Machen, das ist ein komisches Wort. Sie müssen selber sicher sein vor Gott, dass sie rein sind. Sie haben sich die Füße und Hände gewaschen. Ich kann doch nicht mit schmutzigen Händen, ich kann doch euch meine schmutzigen Pfoten nicht auflegen und bitten, dass Gott euch vergibt und heilt. Das ist völlig unmöglich. Das ist ein ständiges Waschen, Waschen, Waschen im Tempel. Das ist ja das Problem, auch bei Priestern in der Welt, oder? Ja, die Priester, die Mönche, ne? Und die Nonnen. Und nicht nur die Mönche und Nonnen mit ihren Schulitäten und Kindermissbrauch, sondern auch die Pastoren in evangelisch-freien, frei-evangelischen, protestantischen, egal was man sie nennt, Kirchen oder Gemeinden, die eigentlich einen Priesterdienst haben, die man dann in Thailand erwischt mit kleinen Jungs. Das ist gemeint. Manche Priester meinen, sie dürften das. Ich habe mal unter einem Priester gearbeitet, der meinte, er könnte mehrere Frauen haben, weil David sie hatte. Dann habe ich gesagt, jetzt ist aber Schluss. Wasch dir die Hände, sonst arbeite ich mit dir nicht mehr. Es war ein langes Prozess, aber das ist da. Wir müssen als Priester, und du bist Priester, ich bin Priester, wir sind Priester. Nach Petrus und der Offenbarung nach Johannes sind wir alle Priester. Wir müssen gereinigt, sonst läuft es nicht. Gott kann es nicht segnen. Gott kann das unreine Fleisch nicht segnen. Und deswegen das kupferne Becken in Verse 17 bis 21. Dann hatten wir das Öl, wie wir hier angelesen, und Öl stellt den Heiligen Geist dar. Okay, wir hatten die Zutaten gelesen in Verse 23 und 24. Und 25 steht, und macht daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Und du sollst damit salben, die Stiftshütte und die Lade mit dem Gesetz. Gesetz, ich weiß nicht, wieder zurück nach Indien. Das mit den Räucherstäbchen, beziehungsweise sind ja nicht mehr Stäbchen, mit diesen Räucherschalen. Ne? Das Wahnsinn, wie das duftet. Es verdrängt alles andere. Auch mit dem Öl. Die Inneren, die nehmen Öl und reiben sich ein mit Parfüm. Das ist ölartiges Parfüm. Und das riecht 2 Monate und das riecht in 5 Kilometer Entfernung. Du riechst nichts mehr. Ich habe mal eine deutsche Schwester gehabt, die habe ich immer noch. Sie hat gesagt, so ein Kram mag ich nicht. Männer mit Deo und so, einen gesunden Geruch nach Schweiß. Hat sie immer gesagt. Ich bin nicht dafür. Ich bin fürs Waschen und Deo. Ich finde es schön. Und ich finde es unheimlich schön, wenn meine Schwestern gut riechen. Und die tun sie alle eigentlich. Salböl, das auch duftet, sind Wohlgeruch, ein Zeichen von Reichtum, Freude, Freiheit, Reinheit. Das ist das Ganze. Und du sollst damit salben die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Tisch mit allen sein Gerät, den Leuchter mit allen sein Gerät, Rauchaltar, Brandopferaltar. Vers 30, Aaron und seine Söhne sollst du auch salben. Mann, ist das alles rein, duftet alles. Das ist eine dufte Gemeinschaft. Das ist der Heilige Geist, im Geist zu leben, im Geist zum Wandeln, frei zu sein von der Sünde. Das ist eine dufte Angelegenheit. Ein Jesus-Freak würde sagen, das ist super geil. Aber es reicht nicht. Ich finde diese Ausdrücke oft, ich berause sie auch von hier vorne. Und irgendwie sind sie platt. Also keine Volksbibel. Aaron und seine Söhne. Und du sollst mit dem, Vers 31, Israeliten reden und sprechen. Eine heilige Salbe soll mir dies Öl bei euren Nachkommen sein. Auf keines anderen Menschenleib soll, hier haben wir das wieder. Haben wir das nicht letzte Woche gehabt? Es geht nur durch den Opferaltar und nicht anders. Es geht nicht direkt in Allerheiligsten. Dieses Öl, das ist der Heilige Geist, das ist nicht für Heiden. Heiden bedeutet nicht minderwertige Menschen, sind Menschen, die nicht Gottes Kinder sind. Die können nicht gesalbt werden mit dem Heiligen Geist. Das geht nicht. Da gibt es eine Ordnung. Auf keines anderen Menschenleib soll es gegossen werden. Du sollst es auch sonst in der gleichen Mischung nicht herstellen, denn es ist heilig. Hier haben wir eine andere Mischung. Wir haben hier so viel Öl innerhalb des Leibes Christi in eine andere Mischung. Fromme Geister, Affengeister, religiöse Geister, und die schleichen sich überall im Leib Christi herum. Die machen Menschen zu Affen. Es schaut wie Religion aus. Es schaut richtig, es ist aber nicht. Es ist eine falsche Salbung. Da sollen wir drauf achten. Wie sind wir denn sicher? Wie bin ich denn sicher von diesen Dingen? Indem, dass ich wieder zurück zur Stiftshütte, wieder zurück zu Johannes 4,10, indem, dass ich in Christus bin, er in mir und wir in Vater, und da kann dir nichts passieren. Du bist versiegelt. Und wir müssen uns fernhalten von diesen komischen religiösen Dingen, diesen Affentheater. Sogar die Heiden lachen drüber. Die sagen, haben sie alle noch? Wir aber, die Frauen, haben so viel Angst, weil sie uns sagen, wenn du was dagegen sagst, versündigst du dich gegen den Heiligen Geist und betrübst den Heiligen Geist. Du darfst nichts sagen. Du musst das schlucken. Mein Herr sagt, prüfet alles. Und ich will das Reine, das Echte, das was ein Wohlgeruch ist in Gottes Augen und das, was die Heiden anzieht. Die Seele sagt, Mann, das ist natürlich, es ist mehr als natürlich,
Das ist so schön natürlich, dass es übernatürlich ist. Es sind nicht andere Werke, es sind größere Werke. Und dazu müssen wir Mut haben, zu prüfen und den Geist Gottes zu suchen. Und wer der Geist Gottes hat, der wird sich da nicht um die Nase herumführen lassen von diesen Leuten, diesen Spinnern, die überall Geschäfte machen mit Kindern Gottes. Geschäfte mit ihrer Seele, Geschäfte mit ihr Portemonnaie. Lasst uns vom ganzen Herzen Gott suchen, sein Geist in seine Ordnung, wie Paulus es sagt, in der Ordnung Christi. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns reich machen willst, dass du uns einen Geist gegeben hast, einen Geist der Freiheit, einen Geist der Freude, ein Geist der Fülle, ein Geist, das uns satt macht, erquickt. Ein Geist, das er uns nicht nur satt macht, sondern der überfließt zu anderen hin. Das, was Menschen suchen, wonach sie Hunger haben, nämlich nach dem lebendigen Gott. Und vergib du uns, Herr, wo wir Priester sind wie Elis Söhne. Und vergib unsere Brüder und Schwestern, Herr, die meinen, sie hätten die Freiheit, durch deine Gnade, deine Ordnung zu missachten. Wir bitten dich, Herr, dass wir als Leib, als ganzes Leib Christi lernen, in dir zu leben, du in uns und wir in den Vater. Dass viele Menschen erlöst werden. Dass heute auch, Jesus, und wir sehnen uns danach, dass es mal dazu kommt, dass hier in Hannover Menschen sich zu 10, vielleicht sogar zu 100 bekehren, Herr. Wir möchten das gern. Gerade Schulkinder, Jesus, kleine Kinder, denen in der Schule erzählt wird, dass wir von Affen abstammen. So eine Beleidigung, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns zum Segen machst für Schüler, für Studenten, für unsere Arbeitskollegen. Jesus, dass wir ein Wohlgeruch sind bei der Arbeit. Geduldig, barmherzig. Dienen und nichts dafür erwarten. Geben und nichts zurückverlangen. Uns hingeben, noch eine Meile gehen, wenn wir gezwungen werden. Unser Mund halten, wenn Leute Böses über uns sprechen. Gutes tun, Jesus, die uns Böses tun. Das ist der Heilige Geist. Wir bitten dich, Herr, dass du uns solch einen Geist gibst, dass du uns erfüllst, erneuerst, ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, dass wir zum Segen werden, auch für Frauen, die alleine stehen in der Welt, für Männer, die sich so versündigt haben, die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, ihre Frauen und Kinder verlassen haben, Menschen missbraucht haben, Geschäftsleute, die nur an sich denken, auf Kosten von anderen, Arbeitsstellen, so viel Elend, Herr, mach du uns zum Segen, schenk, dass wir anders sind als Menschen in der Welt. Mach du uns zu wahre Priester, Herr. Wir bitten das in deinem Namen und dir zu Ehre. Und nochmals Vergebung, ich habe 10 Minuten überzogen. Das tue ich nicht wieder bis nächste Woche.